Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 173. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Heute wollen wir mal ein neues Format ausprobieren, und zwar ein Format, das der eine oder andere erfahrene Podcast-Hörer schon von anderen Podcasts kennt, nämlich ihr fragt und wir antworten. Wie kommen wir auf die Idee? Zum einen natürlich, weil es andere Podcasts machen und es da zumindest ein Format ist, was sehr gut angenommen wird, und zum anderen, weil wir Fragen, die wir heute besprechen, öfters mal einfach so über unseren WhatsApp-Channel oder über die Webseite, über den Blog gestellt bekommen. Und wir das in dieser Form schlecht im normalen Podcast beantworten können. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal ein paar Fragen gesammelt aus der Vergangenheit, als auch über unsere Social-Media-Kanäle, also über WhatsApp, über Twitter, aufgerufen, uns ein paar Fragen zu stellen. Ich habe jetzt hier 13 Fragen. Ich weiß gar nicht, ob wir die tatsächlich alle durchbekommen. Und das ist ein erster Versuch. Insofern bin ich auch erstmal alleine und nicht die anderen vom Team. Wir können uns vorstellen, dass wir es zukünftig mal machen, dass wir zu dritt oder zu zweit diese Session machen oder jemand anders, nicht nur ich alleine. Von daher versuchen wir das heute mal. Und wichtig ist für uns, dass ihr uns Feedback liefert, ob das Format interessant ist, ob der Inhalt interessant ist, ob wir das weitermachen sollen, ob wir es einen einmaligen Versuch belassen sollten. Insofern bitte gebt Feedback, wie ihr diese Episode speziell des Podcasts fandet. Und bevor ich anfange, kleiner Dank an unsere Sponsoren, die uns in diesem Monat unterstützen. Das ist der BS PayOne, der Acquirer-Netzbetreiber PSP der Sparkassenfinanzgruppe, der aus der Fusion von BNS Card Service und PayOne zusammengekommen ist und uns das zweite Mal unterstützt als Sponsor, nämlich immer letztes Jahr schon lange unser Sponsor und insofern unser erster Sponsor auch überhaupt war im Blog und Podcast. Und vielen Dank an BSP One. Und der zweite Sponsor ist auch ein Sponsor, den wir das zweite Mal schon haben, und zwar den Bankverlag. Bankverlag ist ein Serviceunternehmen der privaten Banken, 1961 gegründet, publiziert private Finanzzeitschriften und Fachbücher, ist aber auch ein IT-Dienstleister, der IT-Service für Banken, Electronic Banking und bargeldlosen Zahlungsverkehr anbietet, ist ein Tochterunternehmen, 100%iges Tochterunternehmen des Bundesverbandes Deutsche Banken, und insofern auch ein Dank an den Bankverlag für die Unterstützung und insbesondere die Tatsache, dass er das zweite Mal auch unser Sponsor hier im Blog und Podcast ist. Insofern, wer jetzt zuhört und auch Interesse an Sponsoring hat, wir lassen jetzt eigentlich nur 2 pro Monat zu, der soll bitte auf mich, Jochen oder auf die anderen zukommen. Wir glauben, wir haben durch die auch letzten neuesten Zahlen im Blog als auch im Podcast eine interessante Zielgruppe und sehr interessante Reichweite mittlerweile aufgebaut. Das ist ein Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen wollte. Vielen Dank an euch für das phänomenale Feedback, nämlich das Feedback ist, dass wir im Monat August, was eigentlich ein saurer Gurkenmonat ist, wo die Leute alle im Urlaub sind und alles andere zu tun haben, als Podcasts zu hören, dass wir in dem Monat 32.000 Podcast-Plays bei uns im Payment Banking Podcast gehabt haben. Also während wir uns noch damals über 20.000 und 25.000 total gefreut haben wie die Schneekönige, sind wir jetzt mittlerweile nach kurzer Zeit schon bei 32.000. Jetzt bin ich mal gespannt, wann wir die 40 und wann wir die 50.000 Podcast-Plays im Monat knacken werden. Insofern vielen Dank. Hört gerne weiter, gebt uns Feedback, sagt uns, was wir besser machen können. Denn nur wenn wir noch besser werden, wenn wir natürlich noch mehr Leute begeistern. Und von daher vielen Dank für dieses Feedback schon mal, und gebt uns bitte auch weiter auch qualitatives Feedback, nicht nur das Feedback mit den Füßen, ob ihr es hört oder nicht hört, sondern auch, was wir inhaltlich verbessern können. Gut, gehen wir gleich in Medias Res. Ich habe hier meine Liste vor mir an Fragen und würde jetzt einfach die Fragen kurz vorlesen und dann meine persönliche Antwort geben, die jetzt nicht repräsentativ für Payment Banking ist, sondern einfach Jochen Siegert Antwort. Aber ich glaube, ich kann da zum Teil auch für die anderen Kollegen sprechen. Also die erste Frage ist, es würde mich mal interessieren, wie die persönlichen Businesspläne der Payment Banking Crew aussehen. Bei André weiß ich zum Beispiel, dass er nebenher noch Geschäftsführer Geschäftsführer bei Figo ist, weil es aber an erwähnt wird. Da fällt dann, dann auch mal unter Content Marketing und Co. Macht ihr anderen das Fulltime angestellt, selbstständig? Wie habt ihr euch gefunden? Okay, fangen wir mal an mit, wie habt ihr euch gefunden? Also wir kennen uns lange vor dem gemeinsamen Blog schon lose als Business-Kollegen und dann irgendwann Freunde und haben insofern das gleiche verrückte Hobby, dass wir unser Business-Thema gerne auch in unserer Freizeit, und das bringt dann natürlich auch, wie wir uns monetarisieren, dass wir es gerne auch in unserer Freizeit machen, denn wir können das natürlich nicht hauptberuflich machen, weil wir natürlich hauptberuflich alle beschäftigt sind. Also André ist Geschäftsführer bei Figo, ich, Jochen, bin Vorstand bei TraxPay, Kilian ist freiberuflicher Berater, der Raphael hat lange Zeit war er Vorstand von Pay11, einem MPOS-Payment-Anbieter, und ist jetzt auch selbstständig als Berater und Systemintegrator im Voice-Umfeld. Der Mike ist Chief Marketing Officer von Yes. Insofern, wir haben alle Fulltime-Jobs und machen das Thema Payment Banking nebenher aus Passion für das Thema und aufgrund von vielleicht auch dem Wunsch, etwas ungefiltert und stark unsere Meinung in diesem sehr PR-geprägten, politischen, weichgespülten Umfeld darzubringen. Insofern, wir machen das wirklich nebenher. Allerdings kann man das in dieser Qualität und diesem Umfang natürlich nicht machen, indem irgendwie 5 Leute nebenher diese Kommunikation machen. Mir fällt ein, ich habe die liebe Miriam in dem Kontext ganz vergessen. Natürlich ist die Miriam auch Teil des Payment Banking Teams und die ist Geschäftsführerin von RatePay. Miriam, verzeih mir, falls du das hörst, wenn ich dich vergessen habe. Insofern, wir können das alle nicht, inklusive Miriam, nicht in dieser Qualität machen, wie wir es eigentlich auch abliefern und wie es erscheint abzuliefern. Und wie wir es dann abliefern, liegt es schlicht und ergreifend daran, dass wir natürlich das auf verschiedene Schultern legen können und nicht jeder jede Woche in der gleichen Intensität publiziert oder Podcast macht. Insofern ist durch die Vielzahl der Leute natürlich auch der Aufwand pro Person ein deutlich geringerer im Vergleich zu einem eigenen Blog. Und wir haben natürlich die liebe Nicole, die Fulltime bei der Payment Banking Blog Podcast angestellt ist und letztendlich als Redakteurin operativen Tagesthemen macht. Also letztendlich die Artikel veröffentlicht, die Podcasts zum Teil veröffentlicht, teilweise auch Artikel schreibt, die ganze Kommunikation unter uns zu managen, die Kommunikation extern zu managen. All diese Sachen, Organisation der Konferenzen, all diese Sachen liegt bei der Nicole, die Fulltime bei uns angestellt ist. Und insofern Vielzahl der zeitintensiven operativen Tätigkeit, für die wir keine Zeit haben, weil wir Fulltime eben im normalen Job sind, uns abnimmt. Und dann gibt es noch hinten dran weitere Menschen, die freiberuflich für uns tätig sind, die beispielsweise die ganze Technik managen, im Konferenzbereich, also bei der PEX und bei der BEX mithelfen. Insofern, das sind diejenigen, die de facto nicht so visibel sind, aber die Hauptarbeit machen, dass wir von unserer Seite als diejenigen, die den Content primär beisteuern, nur mit der Content-Erarbeitung beschäftigt sind, aber nicht mit dem sehr zeitintensiven Erstellen des Contents auf der technischen Seite und der Publizierung. Von daher, wir machen das nicht Fulltime, wir machen das wirklich Parttime, wir machen das in unserer Freizeit. Also ich persönlich schreibe meine Artikel in der Regel morgens und abends im Zug, manchmal auch am Wochenende und versuche da immer so eine einigermaßen gute Balance zu bekommen, wie ich meinen Hauptjob und den Nebenjob in irgendeiner Weise unter einen Hut bekommen kann. Das führt dann schon zur zweiten Frage, die mit der ersten Frage auch relativ eng kombiniert ist. Nämlich die zweite Frage ist, wie alle, insbesondere Jochen und André, die Zeit, die sie in Payment and Banking investieren, von den jeweiligen Companies und Investoren der Companies rechtfertigen. Das ist eine sehr, sehr passende und gute Frage. Ich habe gerade eben schon gesagt, also ich zumindest schreibe meine Artikel in der Regel morgens und abends im Zug. Jetzt könnte ich natürlich morgens und abends im Zug auch E-Mails machen und das mache ich zum Teil auch, wenn ich keine Artikel schreibe, aber es ist zumindest keine volle Arbeitszeit. Solange ich das Gefühl habe, dass es einigermaßen in Balance ist, habe ich auch bislang keine Probleme gehabt mit den Investoren von TraxPay, dass ich hier nebenher publiziere und den Blog und den Podcast manage. Im Gegenteil, es hat auch positive Auswirkungen für die Company, weil durch unsere Publikationen bin ich auch draußen natürlich bekannter und das sorgt dafür, dass der eine oder andere natürlich dann auch auf TraxPay aufmerksam wird und die Kommunikation über TraxPay, die Türen, die ich öffnen muss als Dienstleister für Banken im Kontext von TraxPay, leichter aufgehen, als sie aufgehen würden, wenn ich das Ganze nicht machen würde. Also insofern, es hat auch einen positiven Effekt auf die Company, aber der Aufwand, der Zeitaufwand ist insofern, dass ich den in den Randzeiten mache oder teilweise auch am Wochenende. Ich habe, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast mit André gesagt, dass ich teilweise beim Balletttraining meiner Tochter am Samstag Artikel schreibe. Insofern ist es eher ein Hobby, was natürlich allerdings sehr nah am eigentlichen Jobkontext ist und deswegen man es nie so genau trennen kann. Aber bislang habe ich das relativ gut immer in der Balance gehalten, dass es nicht zulasten des Hauptjobs geht. Und das haben zumindest meine Investoren mir auch noch nie in irgendeiner Weise negativ kritisiert, dass das irgendwann eventuell Überhand nehmen würde. Aber es ist eine valide Frage. Ich versuche das immer einigermaßen gut zu balancieren und ich kriege das mit anderen mit, dass es da genauso ist und deswegen hört ihr manchmal auch mehr von uns und manchmal weniger, weil schlicht und ergreifend mal mehr Zeit ist und mal weniger. Und wenn dann mal einfach über Wochen kein Artikel erscheint von mir, dann hat das einen Grund, weil dann einfach es im Job viel mehr zu tun ist und ich dann eben in den Randzeiten gar nicht mehr dazu komme, Artikel zu schreiben. Ja, also das, glaube ich, hoffe ich, dass das die Frage einigermaßen gut beantwortet. Kommen wir zur dritten Frage und zwar zu den Sponsoren. Da geht es um die Frage, was wir mit dem Geld machen, was wir hier einnehmen von den Sponsoren. Und es ist wohl offensichtlich, haben wir das mal in einem Podcast gesagt, dass wir es wohl für Transkription nutzen wollten und welchen Service wir dafür nutzen. Also fange ich erstmal an mit dem Thema Geld, wofür wir das Geld brauchen. Ich habe schon gesagt, dass die Nicole fulltime bei Payment Banking beschäftigt ist, also ganz normal mit sozialversicherungspflichtiger Job. Da geht zum Beispiel das Geld hin. Das Geld geht auch hin in die Infrastruktur, Mikrofone, Cloud-Services für den Podcast, Cloud-Services für das Hosting des Blogs. Wir haben einen extra Freelancer, der uns beim Blog an sich unterstützt, also sprich die Technik des Blogs managed. Wir haben jetzt gerade das Rebranding des Blogs hinter uns gebracht. Da mussten wir die Themes, also die grafische Oberfläche für das WordPress-System komplett neu und selbst bauen, weil nur dann eine hohe Geschwindigkeit des Blogs die Folge ist und wir dann natürlich auch bessere Hits von Google und einen besseren PageRank bei Google bekommen. Insofern, der hilft uns da auf der Technikseite. Der wird als normaler IT-Freelancer ganz normal bezahlt für seine Tätigkeiten. Und natürlich legen wir auch ein bisschen Geld zurück für Investitionen, wie beispielsweise, als wir die ersten Konferenzen gestartet haben, war das in den ersten Monaten natürlich auch ein massives Zuschussgeschäft, bis die Sponsorengelder reingekommen sind. Wir überlegen auch weitere Investitionen in die Zukunft, dass wir da die erstmal auch Geld brauchen. Also dafür wird im Grunde das Geld genutzt. Es ist nicht so, und das ist schade oder nicht schade, je nachdem, wie man das sehen mag, dass der Block hier massive Gewinne generiert und wir deswegen gar nicht mehr arbeiten müssen. Also wir schütten uns jeweils als Blog-Inhaber oder Editoren kein Geld aus. Also es gibt auch keine Kompensation für eine Stunde Podcast oder eine Kompensation wie bei einem normalen Journalisten für geschriebene Zeilen, sondern letztendlich machen wir das alle pro bono an der Content-Generierung und der Blog soll oder der Podcast und der Blog soll sich in irgendeiner Weise tragen. Es soll natürlich unser Equipment bezahlen und wenn am Ende des Jahres was übrig bleibt, dann legen wir das in die Reserve für weitere Investitionen. Also es ist nicht so, dass wir uns damit die Taschen voll machen können. Das wäre sehr schön, aber dafür kommt dann doch nicht genügend Geld. Warum? Dass wir hier, wir fünf oder wir sechs Leute, unseren normalen Tagesjob aufgeben können und hauptberufliche Blogger sind. Das funktioniert vielleicht in den USA, aber noch nicht hier in Europa. Oder zumindest nicht in unserem Kontext, in unserer kleinen Nische. So, aber das ist die Transparenz, was mit dem Geld passiert. Und ein kleiner Kommentar noch dazu. Der liebe André hatte letzten Sonntag Geburtstag und hat aufgerufen, dass seine Freunde ihm für einen guten Zweck Geld spenden sollen. Also das ging nicht an ihn direkt, sondern an einen guten Zweck, wo man extern dann Geld hinspendet. Und er hat nur geschrieben, er hat in dem einen Tag für seinen Geburtstag mehr Spendengelder bekommen, als jemals bei Payment Banking kumuliert Spendengelder eingekommen sind. Also von daher darf man das auch jetzt zum Beispiel diese Spendenaktivität, die wir mal eine Zeit lang hatten und auch wieder eingestellt haben, weil nichts bei rumkommt, darf man nicht überbewerten, dass wir da irgendwie wahnsinnig in Geld schwimmen. Das ist nicht der Fall. Und es ist auch kurios, dass gerade diese Spendentätigkeit bei uns im Blog nicht funktioniert, während es bei anderen Blogs oder Podcasts sehr, sehr gut funktioniert. Es mag natürlich sein, dass unsere Zielgruppe die Banker sind, die den Taler beisammenhalten, aber zumindest das ganze Spendenthematik, das funktionierte nicht. Deswegen haben wir es ja auch mittlerweile, erwähnen wir es nicht mehr und haben es auch komplett eingestellt auf der Website, weil da der Aufwand größer war als die Spendensumme, die gekommen ist. Gut, ich hoffe, das war eine gute Antwort. Deswegen komme ich dann auf die nächste Frage. Und die Frage war, was ich schon immer mal fragen wollte, was war eure größte Fehleinschätzung bezogen auf eine Technologie oder ein neues Geschäftsmodell? Was war der Denkfehler und was können wir daraus lernen? Jetzt kann es wieder nur ich für mich beantworten, Jochen. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie in meinem kurzen Leben, also auch meinem Berufsleben von knapp 20 Jahren, eine massive Fehleinschätzung bezüglich einer Technologie. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt oder geglaubt, die und die Technologie wird wahnsinnig groß und dann ist sie total gefloppt. Das war noch nie der Fall. Was allerdings einer meiner Denkfehler war und bis heute teilweise noch immer noch ist, ist, dass ich den technologischen Wandel immer stärker und schneller sehe oder glaube zu sehen, als er tatsächlich sich dann durchsetzt. Das liegt vermutlich daran, dass ich sehr früh an vielen technologischen Themen dran bin und für mich dann Dinge schon Standard sind im täglichen Leben, während es für andere Menschen noch nicht Standard ist. Also ich hatte beispielsweise schon eine E-Mail im Fidonet, das ist ein, ich möchte nicht sagen Vorläufer, oder Parallelentwicklung zum Internet und hatte dann damals als Teenager auf Visitenkarten stehen E-Mail und musste dann jedem erklären, was denn eine E-Mail ist. Das war lange vor dem World Wide Web und lange vor der großen Bekanntheit des Internets und der E-Mail. Und wenn man eben technologische Neuerungen frühzeitig lebt, dann ist es natürlich auch Standard für einen selbst und man geht dann davon aus, dass der Rest der Welt natürlich das genauso macht. Oder der Rest der Welt muss es doch genauso schnell verstehen und nutzen wie man selbst. Und deswegen tappe ich immer wieder in den Fehler, dass ich glaube, die Entwicklungen gehen viel schneller, als sie tatsächlich gehen und muss mich dann auch immer relativ stark bremsen. Und deswegen bin ich auch jemand, der es ungern versucht, so diese üblichen 5- und 10-Jahres-Prognosen zu tätigen, weil entweder unterschätzt man den technologischen Wandel oder man überschätzt den technologischen Wandel. Ihn ganz präzise zu treffen, ist de facto unmöglich und deswegen mache ich diese Vorhersagen nicht, aber meine grundlegenden Fehleinschätzungen sind halt immer, es dauert länger oder beziehungsweise ich glaube, es geht schneller und am Ende des Tages dauert es länger mit der tatsächlichen Umsetzung. Das, was ich eigentlich nur als Lehre für mich und natürlich dann vielleicht auch für euch weitergeben kann, die Dinge ein bisschen entspannter zu sehen und einfach nochmal auch im Business Case ein paar Jahre obendrauf zu rechnen. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Ihr seid insgesamt recht Retail-lastig und wenn ihr über Fintechs sprecht, das ist verständlich, hin widerspricht ihr über Fintechs mit der Zielgruppe SMEs, also Small Medium Enterprises, zum Beispiel Kontist. Recht wenig hört man aber auch mal über die mehr oder weniger klassischen Payment-Anbieter, wenn man die mehr oder weniger klassischen Payment-Anbieter außen vor lässt, wie Adyen, auf euren Blick auf Fintechs, die größere Corporates adressieren und Services anbieten, neben Regular Retail Payments, also Online und Physical POS und Beispiel wird hier genannt TraxPay, TradeShift, OptioPay. Also insofern die Frage, warum wir so sehr viel Retail-Banking und weniger Corporate-Banking Fintech besprechen. Das ist richtig. Jetzt muss ich natürlich als TraxPay-Vorstand sagen, ich kann das natürlich auch häufiger bringen und wir haben es ja auch häufig, wir haben es auch schon mal gebracht, der Markus Rupprecht, der TraxPay-CEO und Gründer war mal hier im Podcast und wir haben es, ich glaube auch, wir haben mal eine OptioPay-Keynote gehabt, also zumindest auf der letzten BEX, ich weiß nicht, ob wir das als Podcast hier veröffentlicht hatten. Das Thema bei Corporate Banking Geschäftsmodellen Fintechs ist, dass es doch die Zielgruppe relativ einschränkt. Also wenn wir uns die Statistiken anschauen, unsere Corporate Banking Themen, die wir machen, ist dann die Hörerquote, das Feedback immer deutlich schwächer als das Feedback zu Retail-Themen. Das liegt an diversen Gründen. Retail-Banking geht uns alle an. Corporate-Banking ist sehr speziell und für viele nicht so relevant. Und deswegen ist natürlich, weil wir natürlich auch versuchen, in unserer kleinen Nische, die wir haben, eine etwas größere Breitenwirkung zu bekommen, liegt es nahe, die Retail-Themen zu adressieren. Aber nichtsdestotrotz ist ein guter Hinweis. Ich glaube, wir sollten vielleicht die Corporate-Banking-Themen doch nochmal vielleicht ein bisschen mehr nach vorne treiben und bringen und da wieder mal den einen oder anderen Fokus draufsetzen. Das kommt dann zu einer weiteren Frage, wie wir zu unseren Themen im Blog und Podcast kommen, ganz am Ende. Aber ich nehme das mal mit als To-Do, dass wir da vielleicht mal wieder ein bisschen mehr den einen oder anderen Corporate Banking Fintech Anbieter hier zu Wort kommen lassen. Nächste Frage. Wie lauten die Kriterien für eine Einladung zur BEX oder zur PEX? Das ist eine sehr gute Frage. Also die BEX, die Banking Exchange Conference, die ja in 2 Wochen hier in Frankfurt stattfindet, oder die PEX, die im Januar, ich glaube das Ende, kurz vorm letzten Januarwochenende in Berlin stattfindet, sind ja Invite-Only-Konferenzen. Und wenn man eine Invite-Only-Konferenz hat und kein Ticket kaufen kann, ist natürlich so, wie werde ich denn eingeladen? Also die Kriterien sind jetzt vielleicht nicht so emotional, wie sich der eine oder andere vorstellt, der vielleicht gerne dabei wäre und keine Einladung bekommen hat. Also wenn ich mal mit der BEX anfange, wir schauen da sehr stark auf die Zielgruppe. Und die Zielgruppe von der BEX sind Banker und Fintechs. Und da versuchen wir den Austausch, und das ist die Intention der Konferenz an sich, versuchen wir den Austausch zwischen Bankern und Fintechs zu digitalen Themen zu forcieren und zu vereinfachen und vor allem einen Austausch auch auf Augenhöhe herbeizuführen. Weil wir damals festgestellt haben, die Banker reden über die Fintechs reden über die Banker, aber nur wenige reden wirklich miteinander. Das hat sich mittlerweile ein bisschen oder deutlich verbessert, aber es ist immer noch so, dass da immer noch diese zwei großen Lager sind. Und wir versuchten damals mit der ersten BEX diese Lager aufzubrechen und zu sagen, komm, jetzt tun wir uns mal alle einschließen bei einer Konferenz und ermöglichen diesen Austausch. So, wer ist denn die Zielgruppe und wie ist dann das Kriterium, da hinzukommen? Um reinzukommen, war unser Kriterium Nummer eins, ich muss Banker oder Fintech sein. Wenn ich Dienstleister bin, Bankdienstleister oder sonstiger Dienstleister, Berater, kommt man nicht rein. Da sind wir relativ hart und da habe auch ich mir in den letzten Wochen den Beinamen die härteste Tür Deutschlands aus dem Payment Banking Team heraus mir sagen lassen müssen, weil ich natürlich diese harte Linie, bist du Fintech, bist du Bank, dann kommst du rein, bist du Dienstleister, dann kommst du nicht rein oder du bist Sponsor, relativ rigide gezogen habe. Schlicht und ergreifend auch deswegen, weil wenn man hier und da und dort eine Ausnahme macht, dann kommen natürlich andere und sagen, warum ist der jetzt drin und ich nicht? Und dann wird es dann schwierig in der Erklärung. Also insofern, erster hartes Kriterium, bin ich Banker und Fintech oder bin ich Dienstleister? Wenn ich Dienstleister bin, komme ich nicht rein, werde ich nicht eingeladen, es sei denn, ich bin Sponsor. Zweites Kriterium ist, welche Banker lassen wir denn dazu und welche Fintechs lassen wir denn dazu? Also wir wollen auf beiden Seiten, sowohl Banken als auch Fintechs, möglichst die seniorigen Entscheidungsträger, also die CDOs, die am besten Vorstände von den Banken, die Managing Directors aus den Banken, die für Digitalisierung zuständig sind, die Abteilungs- und Bereichsleiter, die für Digitalisierung zuständig sind, die wollen wir mit den Fintechs in Verbindung bringen und dann natürlich mit den Geschäftsführern und Foundern von den Fintechs. Das ist die primäre Zielgruppe, dass wir sehr seniorige Menschen aus Banken und Fintechs miteinander in Verbindung bringen. Es ist nicht die Intention, und es tut mir auch leid, aber es ist leider der Größe geschuldet, dass wir alle in den Banken, die sich jetzt mit dem Thema Digitalisierung in irgendeiner Weise auseinandersetzen müssen, einladen können. Und das ist wie gesagt der Größe geschuldet, weil wir einfach nicht so viele Leute in die Veranstaltung reinbekommen, dass wir erstmal anfangen, auf möglichst hohen Ebene und Level die Banker mit den Fintechs zu verbinden. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, dass man sich bewerben kann und dann so sich auch noch für Tickets qualifizieren kann. Und wir haben das dann so gemanagt, indem wir gesagt haben, wir haben verschiedene Einladungswellen. Und wenn zumindest die ersten paar Einladungswellen durch sind und dann noch nicht alle Tickets verteilt sind oder beziehungsweise mit Zusagen zu den Tickets haben, dann gehen wir in der Hierarchie ein bisschen runter. Insofern, das sind die Hauptkriterien bei der BEX. Und bei der PEX ist es relativ ähnlich. Also die PEX, die Payment Exchange, da geht es primär um den Austausch der Online-Händler untereinander. Jetzt war ich lange bei Bigport auch Online-Händler und habe festgestellt, wie teilweise furchtbar es ist, dass man sich nicht unter seinesgleichen austauschen kann, weil man immer irgendwie einen Dienstleister hat, der in dem Kontext versucht, seinen Service zu verkaufen. Und deswegen haben wir gesagt, bei der PEX ist die Zielgruppe ausschließlich Online-Händler und da darf auch keiner sonst rein, auch kein Dienstleister, außer die Sponsoren. Und auf der PEX wollen wir insofern auch die Entscheidungsträger aus den Online-Händlern oder Händlern und Online-Shop-Betreibern haben, die für Payment verantwortlich sind. Also die Payments Manager, die Leiter Treasury, die CFOs, die sich mit dem Thema Online-Payment in irgendeiner Weise auseinandersetzen müssen und da die Herausforderungen regulative als auch operationelle Art sich austauschen müssen. Insofern kommen da keine Banker hin, weil Banker in dem Fall sind Dienstleister, es sei denn, sie sponsern die PEX. Und genauso wie bei der BEX haben wir dann verschiedene Einladungswellen. Wir versuchen erstmal mit den höchsten Ebenen, und wenn dann irgendwann die ersten Tickets nicht vollständig angenommen wurden bzw. gebucht wurden, dann gehen wir einfach weiter und gehen der Hierarchie runter bis hin zu Leute, die im Einkauf zuständig sind für Zahlungsverkehr bei den Online-Händlern oder bei den Händlern oder die payment-nah im Marketing bei den Händlern arbeiten. Also das sind die Kriterien für die PECs. Ich hoffe, das ist einigermaßen transparent, und wir versuchen da auch unseren eigenen Kriterien sehr, sehr klar Folge zu leisten und da möglichst wenig Ausnahmen zuzulassen. Und ich weiß, es gibt auch immer Diskussionen, warum kommt der rein und ich nicht, und warum hat der eine Einladung bekommen und ich nicht. Das liegt an Wellen und B natürlich daran, wenn man sich nicht qualifiziert. Wenn man beispielsweise kein Banker und kein Fintech-Founder und C-Level ist bei der BEX oder wenn man kein Online-Händler bei der PEX ist. So, gehen wir weiter in den Fragen. Die siebte Frage, die wir hier zusammengestellt bekommen haben, ist, was haltet ihr von den wiederkehrenden Gerüchten, dass zu einer Fusion zwischen der Commerzbank und der Deutschen Bank kommt? Ja, also da kann ich nur meine persönliche Meinung sagen, und die ist da relativ kurz. Ich glaube, sowohl die eine als auch die andere Bank haben noch relativ viele Hausaufgaben zu tun. Und so sehr auch ich ein Freund von einer großen europäischen deutschen Bank, also nein, einer großen europäischen Bank aus Deutschland bin, so sehr glaube ich, dass sowohl die Commerzbank als auch die Deutsche Bank noch viel zu viel Inhouse-Arbeiten haben, als dass sie überhaupt in der Lage sind, jetzt sinnvoll zu fusionieren. Das ist meine persönliche Meinung, kann man durchaus sich dran reiben und auch anders sehen, aber ich glaube, das macht im Moment oder gibt im Moment keinen Sinn und ist aber vermutlich auch externen Faktoren geschuldet. Der deutsche Staat, der einen relativ großen Anteil an der Commerzbank hat, die weitere Entwicklung der Deutschen Bank, vor allem die weitere Entwicklung der großen europäischen Banken, BNP Paribas, UniCredit, wie stark die gegebenenfalls auch auf dem deutschen Markt weiter aktiv werden. Sowas kann dann eine Fusion beschleunigen oder eben auch nicht. Aber ich glaube, wenn ich inhaltlich auf die beiden Banken schaue, die haben erstmal mehr als genug Hausaufgaben für sich zu machen, als dass das aus meiner Sicht im Moment Sinn ergäbe. Und ich denke da immer noch an die Fusion der Commerzbank mit der Dresdner Bank, die ja, wenn man das jetzt mal anschaut, von der Bilanzsumme und von auch vom Personal und von dem Status, den jetzt die gemeinsame Bank hat im Vergleich zu vorher, vermutlich nicht so als große Success-Story durchgehen würde. Und Ähnliches würde ich erwarten, wenn eine deutsche Bank mit einer Commerzbank zusammenging. Also von daher, ich halte davon nichts, aber ich bin auch nur der kleine Jochen Siegert. Von daher, auf mich, mich hört man da zur Not auch nicht. Ja, achte Frage. Warum kann man in Deutschland so wenig mit der Kreditkarte zahlen, aber im Ausland quasi überall? Haben wir höhere Gebühren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Erstmal zu den höheren Gebühren, nein. Also wenn man beispielsweise sich mit amerikanischen Händlern unterhält, das sind unsere Gebühren hier, also insbesondere Girocard-Gebühren, ein absoluter Traum dagegen. Ich kann mich noch erinnern, als ich bei einem der verschiedenen Führungskräfte-Meetings im Silicon Valley bei PayPal war, hat der Treasurer vom Home Depot gesprochen, und der sagte, dass er pro Jahr eine halbe Milliarde Dollar an Payment-Gebühren für die Mastercard- und Visa-Transaktionen und Amex-Transaktionen an die Schemes bzw. die dahinterliegenden Banken bezahlt. Wenn man das im gleichen Kontext setzt, beim EHI-Kongress beschweren sich die Online-Händler und ihre Verbände immer über die wahnsinnig teuren Gebühren, die die armen Händler bezahlen müssen in Deutschland, und berechnen das dann irgendwie quasi Payment-Volumen mal 0,3%, zumindest im Debitkartenbereich. Und wenn ich das noch einigermaßen im Kopf habe, ist das irgendwie so 300 Millionen oder 400 Millionen, auf das die komplette deutsche Händler Händlerschaft kommt an Payment-Gebühren. Und das im Kontext eine halbe Milliarde Dollar von nur einem großen Händler. Natürlich macht er auch viel mehr Umsatz im Vergleich zu den hiesigen Händlern. Ich weiß, dass ich Äpfel mit Birnen. Aber an den Gebühren liegt es nicht, weil ein amerikanischer Händler zahlt 2% plus für seine Kreditkartentransaktion und ein großer Händler hier in Deutschland zahlt 0,3 für Debitkarten und ich würde mal sagen so 0,5 bis 0,8 in Gänze für seine Kreditkartentransaktion, wenn er gut verhandelt und viel Volumen macht. Also von daher an den Gebühren kann es nicht liegen. Das liegt aus meiner Sicht an an den eingefahrenen deutschen Verhaltensprozessen, wie man bezahlt. Und ehrlich gesagt, auch wenn wir immer sagen, wir sind irgendwie anders mit unserer Girocard, so anders sind wir nämlich nicht. Denn wenn ich mir anschaue, die ganzen französischen Karten. Da ist zwar eine Mastercard und ein Visa-Logo drauf, aber auch das sind keine Kreditkarten, sondern Debitkarten. Nur halt statt wie bei uns Maestro und WePay ist da ein Mastercard und ein Visa-Logo drauf. Aber de facto sind das genauso Debitkarten wie unsere Girocards und die heißen dort nicht Girocard, sondern Card Bancaire, gehen genauso aufs Konto am nächsten Tag. Aber wenn ich jetzt mal einem Franzosen in den Geldbeutel schaue, sehe ich da natürlich nur Mastercard und Visa und kein Maestro und WePay. Aber de facto sind die Karten die gleichen. Das heißt, das Konsumentenverhalten ist insofern das gleiche der Franzosen mit den Deutschen. Und bei den Engländern ist es auch ähnlich. Man denkt immer, die Engländer sind das große Volk der Kreditkarten. Auch da ist es so, dass das große Volumen und das große Wachstum im Debitkartenbereich stattfindet. Aber auch da sind die Debitkarten eben kombiniert mit einem Mastercard und einem Visa-Logo und eben nicht mit einem Maestro und einem WePay-Logo in dieser Form wie bei uns. Also von daher unterscheidet sich das Einkaufsverhalten, das Nutzungsverhalten hinsichtlich Karten, zumindest in Europa, gar nicht so sehr voneinander. Es ist eher das Logo, was anders ist in den anderen europäischen Märkten. Und das ist einfach eine Business-Entscheidung, die unsere hiesigen Banken getroffen haben, weil wir natürlich traditionell eher starke Maestro-Kartenherausgeber in Deutschland waren, während andere Banken da schon viel früher auf Visa, Debit und Credit gegangen sind. Also insofern, das liegt jetzt nicht an den Gebühren, sondern liegt einfach an der Historie aus meiner Sicht. Und aber ich würde auch hinterfragen, ob die Aussage, dass man so wenig mit Kreditkarte bezahlen kann, noch stimmt. Denn das galt bis vor wenigen Jahren, aber wenn man jetzt mal schaut, wo man überall mit Kreditkarte bezahlen kann, selbst bei Aldi und Co. Kann man schon mit Kreditkarte bezahlen, das gab es vor ein paar Jahren nicht, ist es so, dass die Akzeptanz massiv gestiegen ist. Wo man noch immer nicht mit Kreditkarte bezahlen kann, ist in vielen Restaurants in Berlin-Mitte, das ist immer wieder ein Schmerzprozess, dass die grundsätzlich Kartenakzeptanz ignorieren. Da ist der Grund vermutlich daran, dass man eher Cash haben will, weil man vielleicht auch nicht alles versteuert. Das kann eine These sein. Wo wir in Deutschland immer noch massiven Nachholbedarf haben, ist bei den, ich nenne es mal Bäcker, Metzger, Friseuren, da ist immer noch nicht das Zahlverhalten per Karte so etabliert. Und das liegt im Grunde bei so einem klassischen Henne-Ei-Problem. Der Händler akzeptiert das nur, wenn es einigermaßen günstig ist und vor allem, wenn es seine Kunden nutzen, weil er hat natürlich auch Fixkosten. Und die Kunden in Deutschland sind halt immer noch sehr bargeldfokussiert. Wir haben halt immerhin noch 50% des Einzelhandels wird bar bezahlt und 80% des Gesamtpayment-Volumens laut Bundesbank wird bar bezahlt. Und da ist es natürlich so, dass ich natürlich offensichtlich beim Friseur, beim Bäcker und beim Metzger lieber bar bezahle als mit Karte, als durchschnittlicher Deutscher. Und ich sehe da eine Änderung, also zumindest bei den Metzgern, wo ich mehr bin. Und wenn wir dann einkaufen, dann zahle ich mehr mit Karte, weil dann ist es auch nicht nur 10 Euro, sondern ein bisschen teurer. Und es geht, aber das ist halt lange nicht so wie beispielsweise in Schweden, es ist lange nicht so wie in Großbritannien, es ist lange nicht so wie in Frankreich. Und das ist aus meiner Sicht ein Thema der deutschen Bargeldfokussierung und vermutlich auch verbunden mit dem letzten Weltkrieg, wo die Leute natürlich diese Sicherheit des Bargelds sehr schätzen. Und es kommt ja auch in allen Studien immer heraus, wenn man Kunden fragt, warum sie nicht mit Karte bezahlen, dass eine fühlbare Unsicherheit bei der Kartennutzung ist. Und das ist natürlich im Debitbereich ein bisschen besser als im Kreditbereich, weil im Debitbereich sehe ich es in der nächsten Sekunde auf dem Konto oder in den nächsten Tagen auf dem Konto. Bei der Kreditkarte kommt es einmal im Monat und dann ist vielleicht auch gar kein Geld mehr da und dann kommt die riesen Lastschrift. Also diese Kontrolle, diese Sicherheit, die Ausgabenkontrolle, da ist Bargeld immer noch ungeschlagen, weil ich weiß immer noch meine Oma, die ist am Anfang des Monats zum Geldautomat der Sparkasse gegangen, hat das Geld des Monats abgehoben. Das war dann in ihrer Geldbörse und sie hat sichergestellt, dass am Ende des Monats da immer noch ein bisschen was drin ist. Und diese wunderbare Kontrolle, wie viel ist noch im Geldbeutel und wie lange ist noch der Monat und reicht das noch, das habe ich natürlich in dieser Form im Kartenbereich nicht so sehr. Und diejenigen, die sich an diese Kontrolle gewöhnt haben, die tun sich natürlich schwer, auf Karte zu gehen. Also das sind die verschiedenen Gründe, warum wir immer noch so weniger mit Kreditkarte bezahlen in Deutschland als im Ausland. Aber wenn man tiefer reingeht, ist es so dramatisch, der Unterschied dann doch nicht. Nächste Frage, neunte Frage. Ich habe den Eindruck, dass Challenger Banken zu einer größeren Diversifizierung des Bankwesens in Richtung vieler Nichtbanken führen, weil Banken stärkere Marken bilden müssen, um sich von der Konkurrenz zu diversifizieren. Was haltet ihr davon? Ist eine interessante These, die ich teile, aber auch nicht teile. Also wenn ich mir anschaue, was eine N26 macht, ich finde, dass eine N26 sich jetzt nicht großartig differenziert von einer Standardbank. Also sie machen Standard-Girokonto, sie machen eine Standard-Kreditkarte, sie machen Standard-Zahlungsverkehr, sie machen Standard-Einlagengeschäft. Das in einer einfacheren, etwas anderen Art und Weise. Also ich mache eben dann die Anlage mit ETFs, ich mache die Anlage mit der Kooperation mit Weltsparen, ich habe Apple Pay und nicht irgendwie eine HCE-App meine Hausbank. Das Produkt ist doch mehr oder weniger das Gleiche. Wenn ich mir dann andere anschaue, wie eine Revolut, die sich sehr stark fokussieren aufs Kreditkartengeschäft. Wenn ich mir anschaue, eine Tomorrow Bank, die das quasi sowas wie eine N26 für einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil sind, also die nur in nachhaltige Geschäftsmodelle investieren und da eine Nische besetzen, dann stimmt das eher, ja, aber auch diese Nischen gab es in der Vergangenheit. Also wir haben ausschließlich fokussierte Kreditkarten-Issuer gehabt als Banken und wir haben auch Nachhaltigkeitsbanken gehabt mit der GLS Bank und der Triodos Bank, glaube ich, hieß die. Also von diese Modelle der Challenger-Banken sind jetzt so neu auch nicht und führt aus meiner Sicht nicht dafür, dass die Diversifizierung eine andere ist. Die Marktanteile verschieben sich vielleicht, aber die Nischen gab es schon immer und wird es immer geben. Wo es aus meiner Sicht eher allerdings hingeht, ist, dass diese Universalbanken, also eine Sparkasse, eine Raiffeisenbank, dass die mehr und mehr ein Produktdifferenzierungsproblem haben. Weil wenn ich mehr und mehr spezialisierte Banken und Anbieter habe, die bessere, spezialisiertere Produkte anbieten für ganz spezielle Zielgruppen im Vergleich zu einem Universalanbieter, der nur ein Standardprodukt anbietet, das möglichst viele Kunden adressieren soll, dann habe ich darüber einen Nachteil. Und das kann gegebenenfalls dazu führen, dass die Universalbanken sich überlegen müssen, ob sie in ihre Universalbank-Produktangebot vielleicht auch spezialisiertere Angebote machen sollten und müssten. Und ich meine, das haben wir, sehen wir auch zum Teil schon, wenn ich mir JOMO anschaue bei den Sparkassen, die gehen ja auch systematisch rein in das Segment Mobile Banking. Ob das jetzt Traktion hat oder nicht, mal dahingestellt, aber zumindest haben sie das strategisch gemacht. Oder wenn ich mir in der Vergangenheit den S-Broker angeschaut habe, sind sie ausschließlich da reingegangen ins Brokerage. Ein bisschen zu spät und das haben andere dann schon besetzt gehabt, wie eine Consors, eine DAP oder eine Comdirect Bank. Aber auch da gab es in der Vergangenheit schon eine starke Spezialisierung und auf die haben die Universalbanken dann reagiert. Also insofern, ich glaube, das ist das Gleiche wie immer. Es sind nur andere, die das im Moment treiben. Und ich glaube, Fintech und die Fintech-Technologie mit den relativ niedrigen Markteintrittskosten im Vergleich zu in der Vergangenheit Bankangeboten wird dafür sorgen, dass wir eine viel größere zersplitterte Anzahl von Nischenangeboten bekommen werden. Und dann wird sich natürlich zeigen, ob und inwiefern die Universalbanken damit kompetitiv umgehen oder eben auch nicht. Aber wenn ich mir den Status Quo mit anschaue, so viel anders als in der Vergangenheit vor Fintech ist das gar nicht bei den Challenger-Banken. Nächste Frage. Kennt ihr spannende Anwendungen von VR, also Virtual Reality und Augmented Reality im Finanzsektor? Relativ einfache Antwort. Ich kenne sie nicht. Jetzt müsste man den Raphael zu dem Kontext mal befragen, aber der ist leider jetzt nicht hier. Aber ich kenne sie im Moment nicht. Hab's auch im Ausland nicht gesehen, von daher, nee, im Moment nicht. Aber interessante Frage. Sollten wir mal auf der Agenda haben, dass wir da mal vielleicht ein bisschen tiefer reinschauen und gucken, ob es da tatsächlich auch schon Anwendungen gibt. Nächste Frage. Wie sieht es mit der stärkeren Nutzung von Voice Assistants für Finanzdienstleistungen aus? Was steht einer stärkeren Nutzung von Voice Assistants für Finanzdienstleistungen im Wege? Kenne da zumindest bisher nur wenige Anwendungen, aber über Kursabfragen geht es wirklich hinaus? Fragezeichen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die aber auch damit bedingt ist, dass beispielsweise Amazon als derjenige, der die Alexa-App oder den Alexa-Marktplatz anbietet, das Thema explizit auch bremst. Es gibt da diverse Gründe, warum das passiert. Es gibt da die These, dass es an der PSD2 liegt, dass Amazon vermeiden möchte, dass man hier als Amazon selbst unter eine Regulierung fällt. Aber wenn ich mal einfach mal ins Ausland schaue, also nach Amerika, da geht es schon viel weiter. In Amerika kann ich mein Kreditkartenstatement oder mein Kreditkartenbalance abfragen. Ich kann Transaktionen initiieren über die Alexa. Und insofern, da funktioniert es schon. Und wenn ich mir PayPal anschaue, die PayPal-App, die hat eine Voice-Integration. Und dann kann ich über Siri beim iPhone auch Überweisungen tätigen. Und ich kann Überweisung bzw. Geld anfordern über die Siri-App. Das haben wir mal irgendwann mal proaktiv hier im Podcast ganz spontan ausprobiert, sind natürlich gleich an einen Fehler gekommen. Dann riefen dann irgendwie ein paar Tage später ein paar Menschen von PayPal bei mir an und sagten, ja, das liegt da dran. Also wir haben das schon mal genutzt und ich persönlich nutze das Thema Voice-Überweisung mit PayPal und Siri grundsätzlich im P2P-Bereich. Also ich gehe da nicht irgendwie hin, mache eine P2P-App auf und gebe dann einen Namen ein und dann irgendwie 3,50 €, sondern ich mache das über Voice und es funktioniert wunderbar. Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn wir die Compliance-Thematik in Europa eliminiert haben, dass wir zumindest genau die Use Cases dann auch Europa sehen werden, die wir in USA haben und vermutlich mittelfristig auch deutlich mehr. Kommen wir zur Frage 12, vorletzte Frage. Habt ihr euch schon die Tomorrow.one angesehen? Das ist die erste ethisch mobile Onlinebank. Wie ich meine, auf jeden Fall in Deutschland, Europa und USA gibt es ja schon länger Aspirationen. Und ich finde die Verbindung für Ethical Finance und Mobile interessant, weil es über ethische Werte näher an den Kunden rückt. Ja, ich habe ja gerade eben schon gesprochen über Tomorrow Bank. Wir sind auch im Moment in zwei Podcasts gewesen. Am besten dann der Verweis auf Payment Tech Law, wo sie ganz aktuell im Podcast waren. Die finde ich sehr spannend. Wie gerade eben schon erwähnt, ich glaube, dass die Fintech-Themen durch die deutlich niedrigen Eintrittshürden dafür sorgen, dass wir viel mehr Nischen adressiert bekommen. Ich finde das Konzept von Tomorrow sehr gut, passt auf jeden Fall in die aktuelle gesellschaftliche Situation. Da gibt es garantiert einen relativ großen Marktbedarf für. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir müssen natürlich schauen, wie sie sich schlagen und wie sie sich auch differenzieren. Die bisherigen Banken in dem Kontext, das sagen die Jungs von Tomorrow in den Podcast auch selbst, kommen ja immer so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke. Und ich glaube, da kann man sich deutlich differenzieren, indem man es einfach dieses Thema cool macht und nicht so sehr alternativ. Deshalb bin ich mal gespannt, wie die Kollegen da aus Hamburg das jetzt dann umsetzen werden. Wir werden sie auf jeden Fall beobachten. Und ich glaube, wenn sie auf jeden Fall auch nochmal in den Podcast reinbringen. Allerdings, da sie jetzt natürlich kurzfristig oder kürzlich bei zwei anderen Fintech-Podcasts waren, würde ich da erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen und dass sie dann bei uns dann nochmal kommen, wenn sie dann live sind und dann ein bisschen mehr vom operativen Geschäft sprechen können, als einfach nur über die Vision. Also insofern werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben und schauen, wie wir das in Zukunft oder wie sich das in Zukunft entwickelt und die garantiert hier nochmal im Podcast reinnehmen. Kommen wir zur letzten Frage und wir sind schon relativ weit und wir hatten schon die Bedenken, dass die Fragen gar nicht ausreichen für einen ganzen Podcast und wir irgendwie nach 30 Minuten schon abbrechen müssen. Insofern, ich rede jetzt hier schon fast eine Stunde. Entschuldigt dafür und ich hoffe, es ist trotzdem interessant für euch. Die 13. Frage, letzte Frage ist, wie kommen wir eigentlich auf die Podcast-Themen? Auch das ist eine sehr gute Frage und dafür gibt es eigentlich gar kein Schema, sondern letztendlich ist es so, dass die Podcast-Themen eigentlich eher immer zu uns kommen. Also wir schauen öfters, was sind so die aktuellen Themen, die wir persönlich als Podcaster und Blogger spannend finden und von denen wir glauben, dass wir sie auch mal persönlich genauer verstehen müssen und wollen deswegen natürlich das in den Podcast zu nehmen oder wenn wir von Freunden und Bekannten angesprochen werden, hier ist ein interessantes Thema, schaut es euch mal an und dann machen wir einfach einen Podcast draus. Also es ist nicht so, dass wir eine riesen Liste haben und dann sklavisch die einzelnen Features abdecken und sagen, wir müssen jetzt mal heute mal ein SureTech-Thema machen und morgen mal ein PropTech und dann mal ein HealthTech und dann das alles im Kontext Fintech nochmal darstellen oder wir müssen jetzt unbedingt hier auf die aktuelle PR des einen oder anderen Startups reagieren. Nee, das machen wir nicht. Wir machen das wirklich sehr spontan aus dem Bauch heraus. Was sind die Themen, die wir spannend finden, von denen wir glauben, dass ihr sie spannend findet? Und deswegen, das ist auch insofern ein nochmal ein Aufruf an euch, wenn ihr uns hier zuhört, gebt uns bitte Feedback, wenn ihr sagt, das Thema war jetzt aber extrem langweilig und jenes Thema ist wirklich unspannend, dann brauchen wir das, weil wir natürlich mit einem Bauchgefühl agieren und das natürlich erst dann feststellen können, wenn wir die Klicks und die Plays, die Podcast-Plays sehen und ob das Thema interessant war oder nicht interessant. Also von daher, da gibt es kein großes Pattern. Wir machen einfach und das ist sehr stark getrieben, auch von den individuellen Interessen von uns Bloggern. Und das hat ja natürlich auch durch die Ergänzung, als André und ich angefangen haben, waren es nur wir beide, hat natürlich durch die Ergänzung von Miriam, Kilian, Raphael und Mike nochmal eine ganz andere Dimension angenommen, weil die natürlich auch die Welt von sich aus anders sehen, andere Kontakte haben und dort hier neue Themen reinbringen, die wir, André und ich, vermutlich so nie reingebracht hätten. Und das, wenn ich jetzt mal die Historie anschaue, glaube ich, war das dem Podcast auch sehr, sehr gut getan. Was machen wir nicht im Podcast? Das, ich glaube, das ist auch wichtig. Wir haben nur gesehen, was wir reinbringen, aber was machen wir nicht im Podcast? Mich erreichen ein, zwei Mal die Woche irgendwelche PR-Agenturen, die sagen, hey, ich habe hier den Founder von dem Startup und der kann mit euch das und das besprechen. Da reagieren wir gar nicht drauf. Also wir reagieren nicht auf PR-Meldungen im Blog, die wir dann covern oder ganz, ganz selten covern. Und wir reagieren ähnlich nicht auf PR-Wünsche, bei uns in den Podcast reinzukommen. Also es muss aus unserer Sicht immer ein spannendes Thema sein, was auch wir spannend finden. Und nur weil da irgendjemand eine Nachricht hat und eine breitere Öffentlichkeit sucht, sehen wir keinen Nutzen und keinen Bedarf, den in den Podcast zu nehmen. Natürlich, und das kommt zur Frage, ich gehe nochmal zurück, was war jetzt mit der Frage mit den Sponsoren? Das war die dritte Frage. Natürlich ist es so, dass der eine oder andere Sponsor mit einem Sponsorship natürlich auch versucht, euch als Zielgruppe zu adressieren. Und das haben wir ja in der Vergangenheit gehabt mit InnoPay, wir hatten es gehabt mit Arquard Consulting, die Podcast-Content beigesteuert haben. Aber ich glaube, so wie wir das umgesetzt haben, ging es auch darum, dass es was Interessantes sein sollte für euch und jetzt nicht irgendwie die Aussage, ich bin jetzt eine tolle Payment-Beratung und meine Payment-Beratung und meine Folien sind 20 Mal besser als die Folien der Konkurrenz. Also insofern, das ist, wenn wir Sponsoren in den Podcast reinbringen, passiert es auch nur dem Kontext, dass es ein interessantes Thema ist, was auch Mehrwert generiert für euch Hörer und eben nicht irgendwie eine PR-Nachricht, sei es so oder so, rübergetragen werden soll, weil dann macht es irgendwie auch keinen Spaß. Und insofern, glaube ich, differenziert das uns auch von anderen Podcasts in unserem Kontext, die dann häufig genau solche Anfragen dann bejahen und dann so eine schöne One-Man-Show von dem einen oder anderen Startup gemacht wird. Wir versuchen das möglichst zu vermeiden. Manchmal gelingt es uns auch nicht, ganz offen. Gibt da auch den einen oder anderen Podcast, über den ich im Nachhinein nicht ganz so happy bin. Ich bin teilweise auch bei manchen Themen nicht ganz so happy, dass mir dann Fragen ad hoc nicht eingefallen sind, die mir dann im Nachhinein eingefallen sind. So, meine Güte, warum war das so ganz offensichtlich, dass wir diese Frage stellen müssen, habe ich dann nicht. Insofern, wir machen das ja auch alles mehr oder weniger live und dann passiert es halt auch mal so, dass man dann im Nachhinein nicht ganz so happy ist mit dem Outcome. Aber so ist es einfach, das ist auch das Format. Und dann irgendwie nochmal einen neuen Podcast aufzunehmen, das machen wir nicht. Und wir hatten beispielsweise einen Podcast, wo dann sogar die PR-Abteilung des Podcast-Gastes sich eingeschaltet hat und gesagt hat, ja, der Satz muss raus und der Satz muss raus und der ist noch nicht approved und das muss raus. Und dann haben wir gesagt, nee, wir schneiden nicht und dann ist der Podcast bis heute nicht erschienen. Also von daher auch das machen wir, weil wir wollen eben nicht eine PR-Schleuder sein hier im Blog und im Podcast wie der eine oder andere da draußen. Und ich möchte es gar nicht irgendwie abwerten, ist auch ein valides Geschäftsmodell dahinter, aber unsere Kernkompetenz im Blog und hier im Podcast ist eine eher edukative Faktor, dass wir versuchen, Themen zu erklären, dass wir auch Meinungen bilden zu manchen Themen, die gewiss vielleicht auch mal etwas unangenehm sind von der Meinung, aber das ist unsere Mission und wir wollen hier nicht irgendwie eine schöne Schleuder sein für Nachrichten und PR-Meldungen des einen oder anderen, weil da gibt es schon 100.000 andere und das würden wir auch zu beliebig werden. Ja, das waren die 13 Fragen, die uns in den letzten Tagen und Wochen zugeschickt wurden. Also wir haben teilweise die Fragen aus der Vergangenheit auch schon mal genommen, um die hier anzusprechen. Wenn das Format okay ist, dann gebt uns bitte das Feedback. Wenn ihr sagt, diese 1-Stunden-Monolog vom Jochen ist eine Katastrophe, nie wieder, dann gebt uns bitte auch das Feedback. Vielleicht machen wir es zu zweit, dass es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Insofern bitte gebt uns Feedback, ob ihr dieses Format gut findet oder nicht gut findet. Es ist sehr breit durch den Gemüsegarten des Fintechs mal gegangen. Wenn ihr es gut findet, schickt uns weitere Fragen, dann machen wir das irgendwie vielleicht einmal alle 2 Monate, so eine Sondersession zu allgemeinen Fragen. Insofern, es ist eure Plattform, ihr seid die Hörer. Wir versuchen einfach mal, das zu etablieren, und wenn ihr von vornherein sagt, um Gottes Willen, so ein Mist, dann hören wir auch wieder auf. Also von daher, dann kommen wir jetzt zum normalen Modus zurück, dass wir die News diskutieren, dass wir einzelne Themen rauspicken. Insofern, gebt uns bitte Feedback, sagt, wie ihr das jetzt gut gefunden habt oder schlecht gefunden habt. Das hilft uns weiter. Und bevor ich jetzt ganz rausgehe, nochmal der Dank an unsere Sponsoren, an BS PayOne und an den Bankverlag, die uns in diesem Monat unterstützen. Und vielen, vielen Dank denen explizit und vielen, vielen Dank euch, dass ihr mein Gelaber so lange bis jetzt hier angehört habt. Und dann hoffe ich, dass wir nächste Woche wieder einen ganz normalen Podcast, eine ganz normale Reihe haben. Und ich hoffe, dass wir viel Feedback von euch bekommen, ob das so in dieser Form weitergemacht werden soll, wie diese Frage und Antwort, oder ob das ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein soll. Macht's gut, vielen Dank. Schönes Wochenende an alle Sportler, die uns zuhören und auf den Podcast warten. Und bis nächste Woche. Tschüss.